Gut, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung der Akademie am Dom. Mein Name ist Peter Zeilinger, ich bin als wissenschaftlicher Assistent bei den theologischen Kursen angestellt und ich freue mich enorm, habe ich heute schon einmal erwähnt, Frau Hamideh Mohagegi hier bei uns begrüßen zu dürfen zu einer Veranstaltung unter dem Titel Koran als Handbuch der Gewalt. Bitte das Fragezeichen nicht vergessen. Also es wird hier nicht propagiert, sondern gefragt. Ich darf kurz Ihnen Frau Mohagegi vorstellen. Sie arbeitet als Koranwissenschaftlerin an der Universität Paderborn. Sie ist in Teheran geboren, hat dort Rechtswissenschaft studiert, ist dann in den 70er Jahren nach Deutschland übersiedelt, hat in Hamburg islamische Theologie studiert, hat dann in Hannover nochmals Rechtswissenschaft aus unserer Tradition studiert und dann auch Religionswissenschaft kombiniert mit Rechtswissenschaft, ebenfalls in Hannover. Seit Mitte der 90er Jahre ist sie im deutschsprachigen Raum an Akademien und genau in jenem Bereich, in dem wir auch tätig sind, nämlich in der Erwachsenenbildung, sehr umtriebig, versuche ich einmal zu sagen. Seit 1995 ist sie Bildungsreferentin für interreligiösen Dialog an mehreren Orten. Von 1996 bis 2014 ist sie zunächst Mitbegründerin und dann eben zweite Vorsitzende gewesen eines Netzwerkes muslimischer Frauen. Also sie ist auch, wie wir sagen würden, im Sinne feministischer Theologie unterwegs. Sie ist seit 2013 Sprecherin des Councils of Religions in Hannover und auch seit 2007 Lektorin an der Universität Paderborn gewesen, zunächst an den protestantischen und an der theologischen Fakultät unter für das Fach oder für die Richtung islamische Religion und im Rahmen des Seminars für Trialog, also der Dialog für die drei monotheistischen Religionen. Seit 2012 ist sie tätig am Zentrum für komparative Theologie und Kulturwissenschaften in Paderborn. Etwas, was mich von Anfang an erstaunt ist, weil es ungewohnt ist, seit 2001 ist sie Mitglied des Zentralrats der deutschen Katholiken, hat was für eine Muslima, für den oder im Gesprächskreis Christen und Muslime. Sie hat mehrfach quasi an der Vorbereitung von katholischen, von Katholikentagen beziehungsweise von protestantischen Kirchentagen mitgewirkt. Sie war von 2010 bis 2012 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und hat auch die Muslimische Akademie in Deutschland mitbegründet. Also sie ist quasi in dem Bereich, in dem wir hier tätig sind, ebenfalls sehr lange und sehr breit aufgestellt in Deutschland tätig. Ich habe heute schon einmal bei einem Spezialkurs der Koran, der bei uns stattfindet, erwähnt, dass wir jemanden wie Sie bei uns öfters bräuchten in Österreich. Ich möchte von den Publikationen, die sie herausgegeben hat und in denen sie auch publiziert hat, einige Sammelbände erwähnen, weil das Thema dadurch etwas deutlich wird. Gemeinsam mit Klaus von Stosch hat sie einen Band herausgegeben, Moderne Zugänge zum Islam, Plädoyer für eine dialogische Theologie, Paderborn 2010. Dann etwas, was mit unserem Thema zu tun hat, gemeinsam mit Klaus von Stosch hat sie den Band verfasst, Gewalt in den Heiligen Schriften von Islam und Christentum, wiederum Paderborn 2014. Und sie ist Mitherausgeberin des Handbuchs Christlich-Islamischer Dialog unter Titel Grundlagen, Themen, Praxis, Akteure, Freiburg im Breisgau 2014. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie uns heute das Fragezeichen erläutern werden zum Thema Koran als Handbuch der Gewalt.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Bedanke ich mich für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Die Fragezeichen in den Titel, vielleicht sorge ich dafür, dass diese Fragezeichen nicht gibt. Mal gucken, was da rauskommt von meinem Vortrag. Zuerst möchte ich kurz erwähnen, für diejenigen, die jetzt nicht heute Nachmittag dabei waren, die anderen müssen vielleicht dann so wiederholt hören, was dann der Koran eigentlich für die Muslime ist, bevor man damit anfängt, mit einem Thema im Koran zu beginnen. Was ist er dann eigentlich nach muslimischem Verständnis? Der ist tatsächlich nach Überzeugung der Muslime das Wort Gottes, das über 23 Jahren durch Engel Gabriel an Prophet Mohammed offenbart wurde. Das heißt, Mohammed war auserwählt, die Worte Gottes an die ersten Adressaten in Mekka und dann in Medina zu verkünden und mittels der Inhalte, Prinzipien und Normen vermitteln, die bedeutende Rolle in der Veränderung der Weltbilder der Menschen in der Spätantike haben sollten. Die vielschichtigen Inhalte des Koran sind Zeuge für seine Entstehung. Die Glaubensprinzipien, Sinnfindung in der Schöpfung, kurze und punktuelle Berichte über die früheren Völker, der Umgang der Menschen miteinander, Konflikte und sogar interreligiöse Debatten über den Inhalt der jüdischen und christlichen Traditionen verdeutlichen die Kommunikationsprozess, denen der Koran zugrunde liegt. Der Vers 107 in Sure 17, eine mittelmekanische Sure, spricht von der allmähligen Herabsendung des Koran, Zweck, ihn bedacht zu lesen und zu verstehen. Zitat: Wir haben es in eine Lesung aufgeteilt, damit du, Prophet, sie den Menschen vorträgst in Bedachtsamkeit, und wir haben sie wahrhaftig herabgesandt. Wir haben es in einer Lesung aufgeteilt, damit du den Menschen vorträgst. In Bedachtsamkeit, das heißt, nicht übereilen, versuchen, das kommt dann so in anderen Stellen sehr oft vor, zu verstehen, was dann da drin steht. Bazargan, ein Koranwissenschaftler, iranischer Koranwissenschaftler, ist der Ansicht, dass dieser Vers, allein dieser Vers, die Ansichten widerlegt, die die Auseinandersetzung mit dem Text des Koran als Negierung seiner göttlichen Ursprung verstehen. Gerade derartige Verse, die mehrmals im Koran vorkommen, fordern zum Nachdenken und Forschen über den Text auf. Die vielfältigen Textformen und Klänge sowie die vielschichtigen Inhalte des Koran deuten auf die Kontextualisierung des Textes. Die historische Verortung fand Zugang bereits in den ersten Kommentaren, als die Suren in mekkanisch und medinensisch aufgeteilt wurden. Der Koran mischte sich in die Debatten der Zeit ein, kritisierte bestehende gesellschaftliche Strukturen, mahnte Gerechtigkeit an und bestätigte, korrigierte oder lehnte die vorhandenen religiösen Überzeugungen ab. Er antwortete auf die Fragen der Menschen, zeigte Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung und legte Normen fest, die anpassungsfähig zu realen Lebenswelten waren und sind. Der Koran ist demnach ein komplexer Text und kann dann umfassend erschlossen werden, wenn die historischen Begebenheiten der Spätantike nicht nur auf der arabischen Halbinsel und die Denkwelten sowie Weltbilder dieser Zeit, soweit die Quellen es ermöglichen, zu vergegenwärtigen. Das heißt, wir können nicht aus der Perspektive eines Menschen im 21. Jahrhundert den Koran aufschlagen und die Erwartung haben, dass wir alles darin verstehen. Die Hörer der Botschaft standen nicht in einem luftleeren Raum. Sie hatten bereits Weltbilder, Überzeugungen, die sie vor allem in der reichen Poesie artikulierten. Die Dichtung und Erzählung waren die Stärke der paganen Araber. Kraft der Sprache erreichte der Koran einige der mächtigen Feinde des Islam, wie es von Omar ibn Khattab, der zweiten Kalif, der Anfang sehr gegen Mohammed war und nachdem er die Worte Koran rezitierend hörte, ungewollt auf einmal den Islam annahm. Die Sprache und der Klang erreichte die Herzen der Menschen und zugleich forderte der Koran seine Zuhörer auf, über seine Worte nachzudenken. In Sure 43, Vers 2 bis 5 heißt es, Zitat, beim deutlichen Buch, wir haben, wenn hier von wir die Rede ist, ist Gott gemeint, wir haben sie zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr ihn verstehen möget. Er ist bei uns in der Mutter der Schrift erhaben und weise. Sollten wir euch denn die Erinnerung versagen, wenn ihr ein maßloses Volk seid? Ende der Zitat ist ein mittelmekanischer Vers. Der Koran enthält an einigen Stellen Bezüge zu sich selbst. In den mittelmekanischen Versen bezeichnet der Koran sich als deutliches Buch in der arabischen Sprache und als Erinnerung, die sich sogar an einem maßlosen Volk richtet. Das Wort Koran steht im Zusammenhang mit der angenommenen ersten Offenbarung, die Verse 1 bis 5 in Sure 96. Mit dem Wort Iqra, lies, trage vor, rezitiere. Im Begriff Iqra ist die Aufforderung zum Lesen, Vortragen, aber auch Studieren und Verstehen im Begriff. Das ist ja der spezifisch für semitische Sprache, dass sie dann so aus Wurzel bestehen und in diese Wurzel unterschiedliche Bedeutungen sind, die man in Betracht ziehen muss und 1:1 Übersetzung ist zum Teil unmöglich. Hossein Nasr ist der Ansicht, auch ein Koranwissenschaftler, dass Lesen der Chiffre der Offenbarung im Islam ist. Lesen und Schrift sind im Islam kohärent. Mohammed wurde mit der ersten Offenbarung aufgefordert zu lesen, obwohl er anscheinend dem Lesen nicht mächtig war. Die göttliche Verkündigung ermächtigte Mohammed zum Lesen. Mohammed war Ummi, heißt es im Koran, was dann normalerweise übersetzt wird mit nicht lesen und nicht schreiben können. Aber Hossein Nasr vergleicht Ummi-Sein von Mohammed mit Jungfräulichkeit Marias. Maria und Mohammed, Zitat, mussten rein und unbefleckt sein, um die Verkündigung Gottes in sich aufnehmen zu können. In Maria wurde Wort Gottes zum Fleisch und in Mohammed zur Schrift. Im und durch Koran spricht Gott mit Mohammed, der diese Worte empfängt und sie an die erste Adressaten übermittelt. Die göttlichen Worte werden in menschliche Sprache und menschliche Worte an die erste Adressaten weitergegeben. Das Unbehagen im Verstehen des Koran besteht zum einen darin, dass das menschliche Verstehen und Begreifen bedingt und begrenzt ist, während die göttliche Verkündigung unbedingt und unbegrenzt. Und zum anderen, die Sprache der Verkündigung musste erst von der ersten Adressaten verstanden und ihre Weltbilder entsprechen. Das heißt, der Koran, auch wenn Wort Gottes ist, spricht in der Sprache des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel. Das bedeutet, dass der Koran in jeweilige exzeptionellen und exegetischen Rezeptionen nach der Offenbarungszeit nicht direkt spricht. Für die Muslime ist der Koran existenziell und es ist eine Herausforderung, aus dem alten Text mit dem Kontext der Spätantike neue sinnstiftende Impulse und Normen erschließen. Diese Herausforderung haben sich die Kommentatoren und muslimische Gelehrte vielfältig und dynamisch gestellt und zur Ambige-Exegese-Tradition gelangt, die ihre Stärke und Schwäche haben. Die Propheten und Gesandten sind, aus der islamischen Perspektive, Glieder einer Kette, die mit Adam beginnt und mit Mohammed endet. Sie alle verkünden den Glauben an und Hingabe zu einem Gott. Die Inhalte und Formen der Verkündigung unterscheiden sich entsprechend der Begebenheiten und Weltbilder der Verkündigungszeit. Diese Inhalte wurden im Laufe der Zeit vielfältig gedeutet und interpretiert und aus ihnen heraus wurden Dogmen, Glaubenslehren, religiöse Praktiken und Gesetze entziffert und festgelegt. Eindeutig ein menschlicher Handel. Dieser Prozess kann nicht als abgeschlossen gelten und wenn die Wandelbarkeit als natürliche Entwicklung des menschlichen Lebens betrachtet wird, dieser Prozess muss weitergehen. Die Lebenswirklichkeit und Denkwelten der Menschen verändern sich und es ist notwendig, durch hermeneutische Werkzeuge die religiöse Schrift immer neu zum Sprechen bringen. Die Entfaltung und Entwicklung der Lebensumstände sind den Menschen in die Wiege gelegt, als er erschaffen wurde. Der Mensch als Statthalter hat sogar die Verpflichtung, sich auf Veränderungen einzulassen. Mohammed Abdul Rashid Reza, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, gelten als muslimische Reformer, benennen Wirkungskategorien, um den Zweck der Offenbarung zu erläutern. Die Rechtleitung und Erziehung der Menschen sind die Hauptziele, die die menschlichen Beziehungen zu Gott, zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Gemeinschaft sowie zu Natur und Welt klären und regeln. Sie sind der Ansicht, dass der Koran eine besondere Form von vollständiger Weisheit beinhaltet und der Menschheit grundlegende und revolutionäre Umwandlungen ermöglicht. Er verwandelte zuerst den Geist der arabischen Welt des 7. Jahrhunderts. Diese Wandlung hat zweierlei bewirkt: Anziehung der Menschen zum Islam, ihre Reinigung und Umwandlung ihrer Unwissenheit und Schlechtigkeit in Wissen und Reinheit. Es ist zu überlegen, wie wir diesen Geist weitertragen können, müssen und dürfen. Ganz kurz zu mekkanischen und medinensischen Suren oder Versen, weil in größeren oder längeren Suren gibt es sowohl mekkanische als auch medinensische Verse. Aus diesen Perspektiven ist das Koran zu lesen, die mekkanischen Verse haben andere Fokussierung als die medinensischen Verse. Die sogenannte Gewaltverse findet man vordergründig in den medinensischen Versen. Allerdings eine Kategorie, nämlich die Androhung für die Strafe am jüngsten Tag, sind eher Gegenstand der mekkanischen Versen, die ich auch in Anführungsstrich unter Gewaltverse verstehe. Nun zu Kategorien der Gewalt im Koran. Gewalt ist ein ambivalenter Begriff. Er wird in der Regel für zerstörerische Kräfte und Handlungen verwendet, obwohl die Gewalt auch positive Kraft in unterschiedlichen Zusammenhängen als positive Kraft in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird und auch als notwendig dargelegt wird. Zum Beispiel, wenn man von Staatsgewalt redet, findet man das für notwendig, um die Ordnung und Entwicklung in einer Gesellschaft zu fördern und aufrechtzuerhalten. Es gibt einige Studien darüber, ob der Mensch biologisch, psychologisch Gewaltpotenziale hat oder ist Gewalt soziologisch und kulturell bedingt. Ebenso gibt es Theorien über Gewaltkategorien und Analysekriterien wie Definitionen für diese Theorien, physische, institutionelle, strukturelle, symbolische und psychologische Gewalt. Ich möchte aber an dieser Stelle nur die Gewaltformen, die im Koran vorkommen, Ihnen vorstellen, ohne dass ich sie irgendeine Kategorie zuordne. Beginnend mit der Schöpfungsgeschichte, die ich als Geburtsstunde von Satan auch bezeichne. Die zerstörerische Gewalt gehört in der Schöpfung von Beginn der Erschaffung des Menschen. Darüber können wir nachher diskutieren. In der koranischen Erzählung beginnt die Erschaffungsvorhaben mit einer Kommunikation zwischen Gott und den Engeln. In den Versen 29 bis 38 in Sure 2, eine frühmedinensische Periode, wird zuerst darauf hingewiesen, dass Gott alle Lebewesen auf der Erde erschaffen und sich dann der Erschaffung der Himmel gewidmet hat. In Vers 30 wird dann an die Erschaffung des Menschen erinnert. Darin heißt, als Gott den Engeln offenbarte, dass er auf der Erde einen Statthalter einsetzen will, fragten die Engel, Zitat, willst du auf der Erde ein Geschöpf setzen, das Unheil stiftet und Blut vergisst, während wir dich lobpreisen und heiligen? Es ist eine interessante Frage, die Engel stellen. Die Frage, woher die Engel von der zerstörerischen Kraft des Menschen wussten, obwohl kein Mensch noch existierte, ist nicht deutlich beantwortet. Warum geht der schlechte Ruf des Menschen seine Existenz voraus? Und woher hatten die Engel diese Annahme? Denn nach islamischem Verständnis sind die Engel gehorsame, willenlose Geschöpfe, die nur das tun, was Gott ihnen sagt, und sie haben kein eigenes Wissen. Woher haben sie das gewusst? Als Antwort Gottes auf diesem Erstaunen und womöglich auch Protest der Engel, was fällt ihm denn jetzt ein, was will er denn eigentlich, wird im Koran vermittelt, dass Gott antwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst. Also, Gott sieht in dieser Entscheidung, in dieser Erschaffung einen Sinn, der den Engel verborgen ist. Das sollte uns zu bedenken geben. In der knappen Erzählung über den Erschaffungsprozess beschreibt der Koran, als der Mensch aus der Erdmasse erschaffen und Gott seinen Geist in diese Masse eingehaucht hatte, lehrte Gott Adam, Prototyp Mensch, die Namen der Dinge. Auch hier geht der Koran nicht weiter darauf ein, was dann die Dinge sind und was die Namen sind. Spannend ist aber, was Gott daraus macht. Er stellt Engel und Adam gegenüber. und sie prüft. Er fragt den Engel nach Namen der Dinge, auf die sie keine Antwort haben. Sie wussten ja nicht, er hatte ihnen ja nicht beigebracht. Während Adam das Gelernte wiedergab und damit demonstrierte, dass er lernfähig ist. Das ist erster Schritt, ein Merkmal des Menschen. Der Mensch zeigt seine Fähigkeit, Wissen aneignen zu können, dieses Wissen einzusetzen und wie oft auch im Koran erwähnt wird, verfügt er über die Gaben wie Vernunft und Unterscheidung, die ihm ermöglichen, sein Wissen zu entfalten und zu entwickeln. Das ist, was den Menschen ausmacht. Diese Gaben verleihen ihm eine besondere Stellung in der Schöpfung. Aber was passierte da in dieser Schöpfungsgeschichte? Es war nicht genug, dass die Engel über diese Fähigkeiten der Menschen in Kenntnis gesetzt wurden. Er demonstrierte das. Sie sollten ihre Anerkennung auch durch Ehrerbietung zeigen. Sie sollten sich vor Adam niederwerfen, heißt es im Koran. Ein Akt der Lobpreisung, die sie bis dahin nur Gott gegenüber erwiesen hatten. Kann man sich vorstellen, dass die Welt der Engel bricht zusammen. Was geschieht eigentlich jetzt? Das heißt, in dieser Geschichte geschehen einige spannende Ereignisse. Und es heißt auch, dass alle Engel diesem Befehl Gottes nachgingen, außer Iblis, der sich weigerte, sich vor Adam niederzuwerfen. Auf die Frage, warum er sich weigert, antwortet Iblis: Du hast mich aus Feuer und ihn aus Erde erschaffen. Ich bin besser als er. Hochmut wird in diesem Zusammenhang als verwerfliche Eigenschaft demonstriert, durch die der Mensch stets auch herausgefordert wird und wachsam sein muss. Aber in dieser Geschichte ist konsequent dafür, dass von Iblis ein Satan wird. Er muss die himmlische Sphäre verlassen. Er bittet aber, ich finde, das ist dann diese Erzählung im Koran, hat Momente, die zum Nachdenken bringt. Iblis bittet Gott um die Möglichkeit, die Menschen bis Ende der Zeit verführen zu können. Und er bekommt von Gott diese Chance. Satan, der Widersacher, ist die zerstörerische Kraft, die Menschen stetig verleitet, und nur diejenigen, die sich Gott wahrhaftig hingeben, bleiben diese Versuchungen verschont. Die Macht von Iblis ist nicht unbegrenzt, und doch ist ihm diese Macht sogar von Gott selbst erteilt. Sein erster Akt folgt bereits im Paradies, als er Adam und sein Partnerwesen verführte und sie von verbotenen Frucht aßen. Woraufhin auch sie den paradiesischen Zustand verlassen mussten. Sie wurden auf die Erde geschickt, beide, und ihnen wird gesagt, dass beide, Satan und Mensch, bis Ende der Zeit zwischen ihnen sie Feinde sind. Zwischen ihnen besteht eine Feindschaft. Die Frage ist, könnte nicht die Welt so bleiben, wie paradiesisch wie vorher war? Musste durch diese Erschaffung Feindschaft, die natürlich erste Fundament für Gewalt ist, dadurch auch entstehen? Das kann man so interpretieren, jetzt werde ich sehr ketzerisch, dass Gott Spaß daran hat, sie aufeinander loszulassen und dann sagen, macht was daraus. Zweite Erzählung, Brudermord, Kain und Abel, das kennen Sie auch. Das irdische Leben beginnt mit Spannungen und Gewalt. Auch die Söhne Adams erweisen Verhaltensmuster, die bezeugen, wie gewalttätig ein Mensch sein kann und sogar vor dem Töten des Bruders nicht Halt macht. Nach koranischer Darstellung könnte kein nicht hinnehmen, dass sein Bruder vor Gott besser gestellt war, weil er bereit war, das Beste zu opfern, was er besaß, während Kain als Opfer das Schlechteste brachte, was er selbst nicht nutzen könnte. Neid auf Brüder führt dann von Gott bevorzugte Brüder erzeugt derartige Hass, der schließlich Kain dazu brachte, den Bruder zu erschlagen. Welche Rolle spielt Gott in dieser Erzählung? Könnte er nicht beide Opfer annehmen und Auge zudrücken, damit kein Zwietracht zwischen den beiden Brüdern entsteht? Was soll diese Erzählung vermitteln? Stiftet er zu Gewalt? Oder er weiß, wie schlimm die Gewalt ist und welche Triebe den Mensch ausgesetzt ist, wenn er nicht achtsam lebt. Beides kann man aus dieser Geschichte lesen. Die koranische Erzählung weist aber auch auf die Friedfertigkeit von Abel. Also das Bemühen, Gewalt abzuwenden bzw. sie zu überwinden, um zum Guten umzuwandeln. Kain setzt Abel in Kenntnis, dass er ihn erschlagen wird, worauf Abel antwortet, Zitat, wenn du deine Hand über mich erhebst, werde ich niemals meine Hand über dich erheben. Die Erzählung von Söhne Adams geht dem Vers 5, Vers 32 voraus, Zitat, wer einen Menschen tötet, sei es, als ob er die ganze Menschheit getötet hat. Und wer ein Leben rettet, ist so, als ob er die Menschheit gerettet hat. In diesem Kontext wird die Geschichte von Abel und Kain erzählt. Abel wird nicht seine Hand gegen den Bruder erheben, auch wenn er getötet wird. Während Kain ein Beispiel für gewalttätige Mensch ist, ist Abel als ein Beispiel für friedfertige Mensch, der sogar sich nicht verteidigt, sich in Gottes Hand legt und nicht bereit ist, gewalttätig zu werden. Die koranische Erzählung ist interessant, dass es nicht den gewalttätigen Kain brandmarkt, sondern zeigt, dass auch dieser Mensch sich ändern kann. Es heißt, Kain trägt seinen toten Bruder tagelang mit sich herum und trauert, während er nicht weiß, wie er sich von dieser Last befreien kann, schickt Gott einen Raben, der mit seinem Schnabel ein Loch in die Erde bohrt und einen toten Raben hineinsetzt. Bei diesem Anblick sagt Kain, bin ich geringer als diese Rabe, dass ich nicht so weit denken könnte, was ich mit der Leiche machen soll? Er fühlt sich schuldig und weniger als eine Rabe wert und beerdigt seinen Bruder. Kain ist nach islamischem Verständnis nicht nur ein Mörder, sondern ein Mensch, der auch tiefe Trauer und sogar Reue wegen seiner Tat empfinden kann. Derartige Erzählungen würden in der Literatur rezipiert, auch als moralische und psychologische Interaktion zwischen zwei ungleichen Brüdern. Dritte Geschichte, die Sie auch kennen, Opferung des Sohnes. Der Koran erzählt auch die Geschichte von Abraham und die Opferung seines Sohnes, die an drei Stellen entschieden anders ist wie in der Bibel. Diese Erzählung sorgt bis heute für die Diskussionen über einen selbstherrlichen Gott, der einen Vater zum Mord an seinen Sohn anstiftet. In der koranischen Erzählung wird der Name des Sohnes nicht erwähnt. Das heißt, ein Grund weniger für die Nachfahren der beiden Söhne, sich als bevorzugtes Volk zu deklarieren und aus diesem Grund Vorteile in Anspruch nehmen, die auch militärisch und mit Gewalt durchzusetzen sind. Zweite wichtige Pointe in der koranischen Erzählung ist, dass nicht Gott Abraham auffordert, seinen Sohn zu opfern, sondern Abraham im Traum sieht, dass er seinen Sohn opfert. Abraham, der in hohem Alter viele Erfahrungen mit Gott hatte und sich stets in Vertrauen ihm zugewandt hatte, wollte seine Liebe zu Gott in eine extreme Art und Weise zeigen. Und auf diese Interpretation geht sehr stark die mystische Tradition des Islam. In einer Zeit, in der das Opferbringen ein kultischer Brauch war, sieht er, dass er das Liebste, was er hatte, nämlich seinen lang ersehnten Sohn, opfern will. Nach der mystischen Auslegung erscheint im Traum diese Sehnsucht Abrahams, die ihn auf einen radikalen Gedanken bringt und nicht Gott, der ihn auffordert. Man kann sagen, dass die mystische Tradition Gott in Schutz nimmt. Es bleibt verborgen, welche dieser Deutungen richtig sind. Dritter bemerkenswerter Aspekt in der koranischen Erzählung ist, dass Abraham sein Vorhaben nicht vor dem Sohn versteckt und ihm vortäuscht, mit ihm einen Ausflug machen zu wollen, sondern fragt er ihn. Zitat: Ich habe im Traum gesehen, dass ich dich opfere. Was meinst du dazu? Das heißt, er holte die Meinung seines Sohnes, der antwortet, Zitat: Tu, was bestimmt ist, du wirst mich standhaft sehen. Der Ablauf der Geschichte deutet auf die Spannung, in der Abraham sich befindet. Die Ungewissheit über den Traum, seinen Schmerz, den Sohn opfern zu wollen oder zu müssen, und staunen über die Antwort des Sohnes. Die koranische Erzählung wird in der Regel als Zeichen des tiefen Glaubens von Abraham interpretiert. Er war bereit, alles für seinen Glauben zu geben, und in einem Opferkult war der Sohn das Wertvollste, was er opfern wollte und könnte. Und damit bestand er dann diese Prüfung. Wenn man aber die koranische Erzählung genau betrachtet, ist eine gewisse Unsicherheit festzustellen. Abraham wusste durchaus nicht, was er tun soll, während der Sohn den Traum als göttlicher Befehl interpretiert und bereitwillig dem Vater aufforderte, seinen Glauben zu beweisen. Der Sohn tut es in jeder Hinsicht und ist bereit, sein Schicksal geduldig zu ertragen. Wer ist hier gläubiger als der andere, der Sohn oder der Abraham? Die Koran-Kommentatoren sind einig, dass hier um die Prüfung Abrahams geht und ziehen dafür auch der Vers 2, Vers 124 in Sure 2 heran. Zitat: Und als Abraham von seinem Herrn auf die Probe gestellt wurde durch gewisse Gebote, die er erfüllte, sagte er: Ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Abraham wird zum Vorbild, weil er sich diese Prüfung unterlegt, für diejenigen, die bereit sind, für den Glauben alles zu opfern. Und das ist der Satz, der auch natürlich unterschiedlich interpretiert werden kann. Was heißt, sich für den wahren Glauben zu opfern? Das Rezipieren einiger Stellen im Koran kann ermitteln, dass der Einsatz für die Ausbreitung des Islam lobenswerte Handlung ist, obwohl im Koran oft erwähnt ist, dass Gott die Menschen leitet. Es ist keine menschliche Aufgabe. Die mehrmalige Erwähnung, Gott leitet den, der will, ist eine ausdrückliche Aussage, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch auf Gegenseitigkeit beruht und jede Einzelne müsste diese innere Bereitschaft für die Annahme des Glaubens haben. Es gibt keinen Missionsauftrag, aber das Bemühen, um Menschen für den Glauben zu gewinnen. Einladung zum Glauben heißt es. In Sure 16, Vers 125 heißt es, da wird Mohammed angesprochen, rufe auf den Weg deines Herrn mit Weisheit und mit schöner Predigt und streite mit ihnen auf gute Weise. Siehe, dein Schöpfer und Erhalter kennt die am besten, die von seinem Weg abirren, und er kennt die am besten, die sich recht leiten lassen. Das heißt, es ist nicht dein Urteil. Wer glaubt, wer nicht glaubt, das ist nur Gottes Sache. Die Verse wie Vers 3 in Sure 3, Vers 19 bis 20, die den Islam als einzige anerkannte und wahre Religion bezeichnen, können zu exklusivistischem Anspruch führen, wenn der Islam, als der Begriff Islam im Koran, als die historische Religion, die auf Mohammed zurückgeht, interpretiert wird. Und nicht, wie dieser Begriff im Koran gemeint ist, nämlich jemand, das heißt Gott Ergebenheit, und Muslim ist jemand, der sich Gott ergeben hat. Es ist unabhängig von Konfession, von Glaubensrichtung, sondern in der arabischen Sprache ist der Begriff dafür und nicht dieser historische Islam. Den Weg Abraham zu folgen ist, demnach, wenn man ein Beispiel Abraham nimmt, eine religiöse und moralische Verpflichtung zum Verbreitung des Glaubens. Wenn man ihn als Vorbild nimmt, auch wenn er dann selber nicht so aus der Geschichte so gelesen wird, aber könnte so interpretiert werden. Und diese Auffassung kann dann ein Zündstoff auch für Gewalttaten werden, wenn die Rahmenbedingungen dafür geeignet sind. Der Koran lehnt auch den Monopolanspruch von Juden und Christen ab, nicht nur die Muslime, sondern auch von Juden und Christen. In Sure 2, Vers 111 bis 112 heißt es, und sie sprechen, vorher ist die von Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, die Rede, das heißt Juden und Christen, nimmer geht ein ins Paradies ein anderer außer Juden oder Christen. Solches sind ihre Wünsche. Nein, wer sein Angesicht Gott hingibt und Gutes tut, der hat seinen Lohn bei seinem Schöpfer und Erhalter. Das ist auch wieder nicht, dass die Menschen entscheiden, wer Lohn bekommt, wer ins Paradies geht, wer in die Hölle geht. Nimmt man den Vers 5, 48, der auch darauf hinweist, dass die Vielfalt der Wege und Lebensentwürfe der Plan Gottes für die Schöpfung ist, kann schlussfolgert werden, dass niemand diesen Absolutheitsanspruch erheben darf, allein und einzig richtige Wahrheit und richtige Weg zu haben. In diesem Vers heißt es, für jeden von euch gaben wir ein Gesetz und einen Weg, und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er wollte euch prüfen, in dem, was er euch gab. Dann wetteifert im Guten, zu Gott werdet ihr alle zurückkehren und er wird euch über das aufklären, worüber ihr uneins wart. Das heißt, wie viele andere Stellen geht es hier um Glauben, um Gutes tun, um Tun und nicht der Glaube, diese Beziehung zu Gott oder auch nicht Gott, ist etwas, was dann so zwischen individuellen Menschen und Gott und gegenüber ist. Das andere, was allen verbindet, ist das Gute tun. Letztendlich gibt es auch Gewaltbilder in eschatologische Strafdrohungen. Hauptsächlich die mekkanische Verse vermitteln plakative Bilder von Paradies und von der Hölle. Die furchterregende Bilder von der Hölle sprechen im ersten Blick von einem Gott, der als Akteur gewalttätig diejenigen bestraft, die nicht an ihn glauben. Diese Bilder erzeugen Angst und liefern die Grundlage, dafür behaupten zu können, wenn jemand nicht so glaubt, wie die islamische Lehre zum Beispiel vorgibt, wird er ewig in die Hölle verdammt sein. Bereits in der Zusammenhang mit der Schöpfungserzählung heißt es, wir sprachen, wieder zurück zu Sura 2, das heißt jetzt dann von Adam und Satan, steigt von ihm, von Paradies herab allesamt, wenn dann Rechtleitung zu mir, zu euch kommt, wer dann meine Rechtleitung folgt, die brauchen keine Furcht zu haben und sollen auch nicht traurig sein. Die aber Leugner sind und unsere Zeichen Lüge nennen, die werden Bewohner des Höllenfeuers sein. Ewig bleiben sie dort. Weisen derartige Verse auf einen Gott, der gewalttätig ist, Spaß daran hat, den Menschen zu bestrafen? Oder ist das eine Motivation und eine Warnung, was dann geschehen kann, wenn jemand nicht das Richtige tut? Das Ziel des diesseitigen Lebens im Islam ist, sich auf ein ewiges Leben im Jenseits vorzubereiten. Das eigentliche Leben beginnt mit dem Tod, heißt es in der mystischen Tradition. Die Vergänglichkeit der Welt und das menschliche Dasein wird oft vor Auge geführt, damit der Mensch sich nicht abhängig von dieser Welt macht. Das bedeutet aber nicht, dass diese Welt bedeutungslos ist. Die gesamte Anordnungen, Wegweisungen, die uns auf dem Weg gegeben sind, sind ein Zeichen dafür, dass man auch diese Welt wertschätzen und auch darauf gut leben soll. Und die Aufgabe der Statthalterschaft ist dem Menschen in die Wiege gelegt und er ist verantwortlich, sich diese Aufgabe zu stellen. Nun, letzter Teil von Kategorien der Gewalt, die dann im Koran vorkommen. Zwischenmenschliche Gewaltverse. Mohammed und Muslime mussten nach jahrelangen Auseinandersetzungen und Misserfolgen, vor allem das Scheitern, die mächtige Stämme in Mekka zu überzeugen, führte zu Auswanderung. Mohammed und seine Anhänger waren nach 10 Jahren immer mehr verfolgt und isoliert. Die Möglichkeit, an einem anderen Ort die Botschaft Gottes zu verkünden, tat sich auf, als die Vertreter der Stämme in Medina, die damals Yathrib hieß, Mohammed aufsuchten und ihn anboten, nach Yathrib zu kommen. Diese Einladung war mit der Hoffnung verbunden, zwischen den Stämmen zu schlichten, die über längere Zeit in Yathrib in Konflikte miteinander waren. Die Geflüchteten waren nicht erlaubt, ihre Hab und Gut mitzunehmen. Sie kamen mit leeren Händen und mussten irgendwie in Yathrib integriert werden. Die erste Aktion für die Integration war die Verbrüderung zwischen Auswanderer und Ansässigen in Yathrib, die im Koran als Helfer bezeichnet werden. Der Pakt der Verbrüderung war damals ein bekannter Brauch, durch den die Menschen sich gegenseitig halfen und sich voreinander verantwortlich fühlten. Wie weit diese Aktion erfolgreich war, liest man im Koran an einigen Stellen, die Auswanderer und Helfer dafür gelobt werden, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Auswanderer, weil sie bereit waren, für ihren Glauben alles aufzugeben, und Helfer, weil sie sich verpflichtet hatten, ihnen zu helfen. Heute würden wir vielleicht sagen, ein effektiver Integrationsplan, den Geflüchtete die erste Schritt in ihrem neuen Heimat zu ermöglichen. Und der erste politische Akt, das ist keine religiöse und theologische Akt, sondern politische Aktion, um die Gemeinschaft unter Führung Mohammed zu befriedigen und zu entwickeln, stellte Mohammed eine Vereinbarung auf. Die Stämme, die bereit waren, dieser Vereinbarung zuzustimmen, verpflichteten sich, ihn als politische Führer zu unterstützen. Wichtig ist zu sagen, dieses Amt war nicht ein göttlicher Auftrag, sondern ein Auftrag, der von Menschen ihm aufgetragen wurde. Und die Voraussetzung für die Zustimmung dieser Vereinbarung war nicht, dass sie alle ihren Glauben wechseln mussten. Die drei jüdischen Gemeinden hatten ihre Zustimmung erteilt und laut der Vereinbarung hatten sie eine gewisse religiöse Autonomie. Diese Entwicklung von besonderer Steuer für Andersgläubigen unter der Führung von muslimischen Führern ist dann etwas, was dann so nachher entstanden ist. Und das war dafür, dass dann unter muslimischer Herrschaft die Nichtmuslime nicht verpflichtet waren, die muslimische Steuer, Zakat, zu bezahlen. Sie hatten aber das Recht, versorgt zu werden und auch in Sicherheit leben zu können. Dafür mussten sie eine Steuer zahlen. Und sie waren auch nicht verpflichtet, wenn sie nicht wollten, zum Beispiel an den militärischen Aktionen teilzunehmen. Das heißt, dieser Begriff Jazia mit Kopfgeld oder Kopfsteuer zu übersetzen, ist eine Fehlübersetzung, sondern ein Konstrukt, dass dann diejenigen, die nicht Muslime waren, nicht verpflichtet werden, etwas zu geben, was dann so nicht mit ihrem Glauben zu vereinbaren war. Die Sure 9, die am Ende der medinensischen Zeit offenbart ist, als Medina umgeben von vielen Kampffronten war, sind einige Verse, wie zum Beispiel Vers 111, die das Erlaubnis zum Kampf ausdrücklich hervorheben. Zitat: Gott hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Vermögen erkauft. Gott schließt ein Handeln mit den Menschen, damit ihnen der Paradiesgarten zuteil werde. Sie kämpfen auf seinem Pfad, auf Gottes Pfad, und töten und werden getötet. Dies ist ein Versprechen. Und das ist interessant, dass der Koran jetzt nicht sagt, dass es ein koranischer Anspruch ist, sondern das ist ein Versprechen von Gott, das er als Wahrheit in der Tora, im Evangelium und im Koran auf sich genommen hat. Und wer hält sein Versprechen getreulicher als Gott? Bezug auf Tora und Evangelien verdeutlicht, dass diese Sprache des Menschen bereits bekannt war. Derartige Verse, wenn sie in ihrem historischen Kontext und mit Einbeziehen von Regeln, die auch im Kampf gelten, sind Berichte von Geschehnissen damaliger Zeit. Ideologisch können sie aufgeladen werden, wenn zum Beispiel, wenn die Vergänglichkeit dieser Welt und das Streben nach dem ewigen Leben gepredigt wird, die jenseits orientierte Werte glorifiziert werden, und dann jedes Mittel als gerechtfertigt dargestellt wird, wenn es zum Erreichen dieser sogenannten Ideale dienlich erscheint. Durch die gleichzeitige Abwertung des diesseitigen Lebens und Verherrlichung der positiven Werte wie Gottgläubigkeit, Willenskraft, Verzicht auf materielle Vorteile, wird versucht, die negativen Aspekte der Gewalt zu verbergen. Die geschickte Fokussierung auf eine glückliche Zukunft im Jenseits, im Paradies, dringt in das Bewusstsein der Zuhörer und erweckt in ihnen den Wunsch, diese zu erreichen. In einem Kontext, in dem das diesseitige Leben wertlos und ohne Aussicht auf eine glückliche Zukunft zu sein scheint, besteht durchaus die Möglichkeit, durch gekonnte Auswahl die Menschen zu manipulieren, Gewalt anzuwenden und das ideale Ziel erreichen zu können. Ich schließe mit einer kurzen Zusammenfassung. Der Koran ist kein normales Buch, das man die erste Seite aufschlägt und fließend bis zur letzten Seite liest und dann beliebig einzelne Verse rausnimmt und sagt, so steht es drin. Es ist ein schwieriges Buch. Ayazi, ein zeitgenössischer Koranwissenschaftler, ist der Ansicht, dass der Beweis für die geordneten Zusammenhänge, das heißt, man sieht durchaus eine bestimmte Zusammenhänge im Koran, obwohl, wenn man so liest, findet man die nicht. Für die geordneten Zusammenhänge im Koran, in seinen zusammenhanglosen Themen und seiner sprungshaften Erzählungsweise liegt. Der Koran weist einen besonderen Stil auf und das beziehungslose Gefüge soll uns nicht irritieren. Wenn die vielfältigen und abwechselnden Themen wie Erzählungen, Glaubensprinzipien, Regeln und Anweisungen, Berichten über Verborgene, Antworten auf Fragen und Umgang mit unterschiedlichen Menschengruppen und auch Themen uns irritieren, das ist genau der Punkt, wo wir dann genau lesen müssen und die Zusammenhänge herausarbeiten müssen, damit die problematischen Verse nicht zu Ideologien werden. Und dennoch, es bleibt die Gefahr und es bleibt eine Herausforderung und es bleibt die Aufgabe der Menschen, dieses Buch zum Sprechen bringen. Das Buch spricht von sich selbst nicht. Das sind immer die Menschen, die dann auslegen, Ideologien entwickeln und gut oder schlecht, das liegt immer an Menschen selbst. Vielen Dank erstmal. Wir haben das so vorgesehen. Damit, weil ich doch sehr lang gesprochen habe, damit Sie auch ein bisschen arbeiten mit dem, was Sie gehört haben. Sie haben ja, glaube ich, den Text, diese eine Seite Text in die Hand bekommen, dass Sie dann etwa 10 Minuten mit Ihren Nachbarinnen, mit Ihrem Nachbarn, nur zu zweit, so Gruppen können wir nicht bilden, aber zu zweit diesen Text einmal lesen und sich Gedanken machen und ihre Fragen dann vielleicht aufschreiben oder einfach im Kopf sortieren, damit wir nach diesen 10 Minuten miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal.
Nur den ersten Text. Bitte? Nur den ersten Text.
Oder? Sollen Sie alles lesen. Und dann gucken wir, wie es ist.